Kannst du kurz sagen, was deine Tätigkeit bei der AIDS-Hilfe-Halle Sachsen-Anhalt-Süd ist?
Also in erster Linie, das hast du ja schon gesagt, bin ich Geschäftsführer. Ne? Das heißt, ich schüttele die Hände von PolitikerInnen, erkläre denen unsere Arbeit, sage denen, warum die so wahnsinnig wichtig ist und dass sie uns gefälligst Geld dafür geben sollen. Und kümmere ich mich so ein bisschen darum, das alles zu organisieren, was bei uns in der Beratungsstelle stattfindet. Genau, also das mache ich in erster Linie. Ich bin aber auch einer von drei BeraterInnen bei uns. Das heißt, wenn jemand bei uns vorbeikommt, Fragen, Sorgen, Probleme hat, dann kann es sein, dass die Person an mich gerät. Wenn die Person ein schwuler, bisexueller, queerer Mann ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie an mich gerät, weil wir da so die Zielgruppen so ein bisschen aufgeteilt haben. Genau, und dann schaue ich, ob ich der Person im besten Fall helfen kann und sie unterstützen kann in ihren Belangen.
Um das Thema AIDS einzuordnen, reisen wir gedanklich jetzt mal in das Jahr 1981 zurück. Eine US-amerikanische Gesundheitsbehörde berichtete zum ersten Mal von einer mysteriösen Krankheit. 5 junge Männer, die kerngesund schienen, litten plötzlich an einer Kombination von schweren Pilzinfektionen und Lungenentzündungen. 2 von ihnen starben. Immer mehr Menschen, vor allem in Großstädten wie New York oder San Francisco, erkrankten. Die Ursache war zunächst unbekannt. Auffällig waren vor allen Dingen dunkle Flecken auf der Haut und die Tatsache, dass die meisten Betroffenen jung und schwul waren. 1982, also ein Jahr später, schlugen Ärztinnen schließlich den Namen vor, unter dem die Krankheit dann berühmt werden sollte: AIDS. Im selben Jahr wurden die ersten Fälle auch in der Bundesrepublik Deutschland beobachtet, ebenso vor allem bei jungen schwulen Männern in Großstädten. Wirksame Therapien wiederum wurden erst viel später in den 1990er Jahren dann entwickelt. AIDS zu haben bedeutete also in den 80er Jahren in der Regel noch tödlich erkrankt zu sein. Kurz zur Einordnung, Martin, wann spricht man von AIDS und wann spricht man von HIV?
Genau, also HIV beschreibt zum einen das Virus, das quasi die Infektion auslöst, überträgt, und man beschreibt eben dann die Infektion, wenn ich mich also angesteckt habe. Und von AIDS spricht man, wenn dann die Erkrankung ausgebrochen ist. Das Vollbild der HIV-Infektion letztlich, das dauert in der Regel so 8 bis 12 Jahre, bis man eben entsprechend erkrankt ist, das Immunsystem ja nahezu zusammengebrochen ist, entsprechende, wir nennen es opportunistische Erkrankungen auftreten, also Infektionen, Erkrankungen, die die Schwäche des Immunsystems ausnutzen. Genau, und dann spricht man eben von AIDS. Da gibt es natürlich auch noch so medizinische Kriterien, aber im Grunde genommen ist es quasi die Bezeichnung für das Vollbild für die Erkrankung.
Was hat sich seit den 1990er Jahren in Bezug auf AIDS und HIV verändert? Wie sieht die derzeitige medizinische Situation aus?
Also die medizinische Situation sieht klasse aus. Das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Also du hast ja eben beschrieben, dass eine HIV-Infektion zu haben in den 80er Jahren, die Diagnose zu bekommen in der Regel ein Todesurteil war. Seit Mitte der 90er, auch das hast du beschrieben, haben wir eben hochwirksame Therapien, Kombinationstherapien, und seitdem ist HIV sehr, sehr gut behandelbar. Das heißt, heutzutage ist es tatsächlich so, wenn ich meine Diagnose bekomme, dann komme ich sofort in die Therapie. Das heißt, ich nehme jeden Tag eine Tablette. Die sind in der Regel auch nebenwirkungsarm und nebenwirkungsfrei. Und dann kann ich damit sehr gut leben. Das heißt, die gesundheitlichen Einschränkungen, ja, beschränken sich auf ein Minimum, wenn überhaupt noch welche da sind. Da gibt es natürlich Studien, die jetzt irgendwie so die Langzeitwirkungen sich anschauen. Das konnte man bisher ja nicht, weil eben sehr viele eben in der ersten Zeit eben verstorben sind. Also das kann man noch nicht so genau sagen. Aber bisher sieht es sehr danach aus, als ob Menschen mit HIV die gleiche Lebenserwartung haben unter Therapie, wenn nicht sogar eine höhere Lebenserwartung haben, weil sie in der Regel eben in einer stärkeren medizinischen Kontrolle auch sind. Also das medizinisch ist das, also kann man mit HIV heutzutage wirklich gut umgehen und Menschen können gut mit HIV leben. Was sich nicht so sehr verändert hat, ist eben der soziale, der politische Aspekt. Du hast ja eben angesprochen, 82 hat dann die Krankheit den Namen AIDS eben erhalten. Vorher gab es einen anderen Namen, nämlich GRID, für Gay-Related Immune Deficiency, also schwulenbezogene Immunschwäche. Und gerade dieses Stigma, dass das eben eine Krankheit von homosexuellen Männern, die Krankheit der anderen ist, die Krankheit derer, die das selbst verschuldet haben, ist etwas, das bis heute nach wie vor eben existiert. Das ist nach wie vor eben natürlich mit Sexualität, weil es in erster Linie sexuell übertragbare Infektionen ist, verbunden. Das heißt auch mit dem Tabuthema, und das wird offenbar nicht los. Und deswegen gibt es eben auch da noch sehr viel Diskriminierung, die Menschen mit HIV erleben.
Genau, du hast es gerade gesagt, es gibt noch 4 Diskriminierungen. Die Diskriminierung von Menschen mit HIV ist leider immer noch sehr hoch, gerade auch im medizinischen Bereich, im beruflichen Bereich, im privaten Bereich. Ja, was denkst du, woran liegt das deiner Meinung nach?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das ist ein großer Komplex. Also da gibt es sehr viele Gründe, sehr viele Momente, die mit einhergehen. Also einerseits, wie gesagt, ist es ein Tabuthema, ist eben mit Sexualität verbunden, eben mit der Schuldzuschreibung auch immer, ne? Also es ist immer so diese Vorstellung von jemand, der sich mit HIV infiziert, hat die Krankheit nicht bekommen, sondern hat es sich geholt quasi durch irgendwie ein moralisch verwerfliches Verhalten, durch eine ausschweifende Sexualität, durch einen Drogenkonsum, ne? Also alles auch stigmatisierte, gesellschaftlich stigmatisierte Themenfelder. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der damit einhergeht. Dann eben die Verbindungen zum Beispiel mit schwuler Sexualität und dann eben die Vorstellung davon, dass es ganz klare Gruppen gibt, die HIV haben und andere eben nicht. Also das geht da auch mit einher. Und dann glaube ich natürlich auch ganz schlicht Infektionsängste. Also wir machen unsere Arbeit gut als AIDS-Hilfen, also nicht nur unsere AIDS-Hilfe, sehr viele AIDS-Hilfen oder auch andere Institutionen, die öffentlichen Gesundheitsämter. Und trotzdem ist das Wissen über HIV in der Allgemeinbevölkerung nicht besonders gut ausgeprägt, sage ich mal. Das kann ich auch verstehen, ne? Wenn man nicht tagtäglich damit zu tun hat, dann macht man sich da ja auch nicht so richtig Gedanken. Die Gedanken kommen dann auf, wenn man zum Beispiel mal irgendwie einen Risikokontakt hat, wenn man ungeschützt Sex hatte oder, ne? Und dann kommen vielleicht die Gedanken auf, aber vorher macht man sich in der Regel da keinen Kopf drum. Und deswegen können natürlich dann eben auch so Stigmata und komische Vorstellungen darüber, wie man denn HIV bekommt, eben weiter existieren und sich dann eben so in Diskriminierungspotenzial eben auch umwandeln, weil die Leute eben Infektionsängste und wenig Wissen haben tatsächlich oder Halbwissen. Das ist ja noch schlimmer als gar kein Wissen ganz oft.
Ja, umso besser, dass ihr die Arbeit auch hier vor Ort macht in Halle und nach wie vor auch ganz viel Aufklärungsarbeit einfach leistet. Kommen wir zu STIs, also sexuell übertragbare Krankheiten. Was ist denn das überhaupt genau?
Das sind alle Infektionskrankheiten, die in erster Linie auf sexuellem Wege übertragen werden können. Also wir unterscheiden in der Regel HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen. Das heißt, auch HIV ist eine sexuell übertragbare Infektion, heutzutage in erster Linie. Und dann gibt es ja noch die Infektionskrankheiten, die vor allem dann eben auch bakteriell übertragen werden. Also so ein Tripper oder Chlamydien beispielsweise oder andere, die auch durch Viren übertragen werden, wie die Hepatitiden zum Beispiel. Genau, das sind eben, wie gesagt, alle die vor allem beim Sex weitergegeben werden. Und das sind eben die, mit denen wir uns dann in unserer Arbeit vor allem beschäftigen und über die wir eben aufklären.
Du hast es gerade schon angesprochen, wie es so teilweise übertragen werden kann. Wie kann ich mich als Person vor STIs schützen? Was wäre die Möglichkeit?
Ja, das kommt ganz drauf an, über welche STI wir sprechen. Also wenn wir HIV als eine STI begreifen, dann kann man sich da sehr gut schützen mittlerweile. Wir sprechen in AIDS-Hilfe von Safer Sex 3.0, weil es mittlerweile nicht nur eine Safer Sex-Möglichkeit gibt, also eine Möglichkeit, sich vor einer Übertragung zu schützen, nämlich das klassische Kondom. Ich meine, das kennt ja wahrscheinlich jeder. Das ist die klassische Methode. Dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten. Einerseits haben wir da noch die sogenannte PrEP, die Präexpositionsprophylaxe. Das heißt, das ist eine Methode, wo man vorsorglich HIV-Medikamente nimmt, um sich vor einer Ansteckung zu schützen. Das ist hierzulande verschreibungspflichtig, ist aber auch eine Kassenleistung für Menschen mit einem erhöhten HIV-Risiko. Und dann haben wir noch das, was wir in AIDS-Hilfe Schutz durch Therapie nennen. Das heißt, heutzutage können Menschen mit HIV unter Therapie damit nicht nur gut leben, sondern das hat auch noch den Nebeneffekt, dass man es dann beim ungeschützten Sex nicht mehr weitergeben kann, weil HIV unter Therapie nicht übertragbar ist. Das heißt, wenn ich mit jemandem Sex habe, der HIV-positiv ist und der unter Therapie ist, dann kann ich da getrost auf das Kondom verzichten und muss mir da keine Gedanken machen, dass ich mich da anstecken kann, weil die Viruslast dann eben im Blut und in den entsprechenden Schleimhäuten und Körperflüssigkeiten dann so gering ist, dass da eine Übertragung nicht möglich ist. So, also das bei HIV ist das sehr gut möglich, sich zu schützen. Das sind alles drei Safer-Sex-Möglichkeiten, wo wir sagen, da kann man selber wählen, was für einen sich vielleicht besser anfühlt, womit man sich sicherer fühlt. Bei den anderen STI ist es leider nicht möglich, sich tatsächlich zu schützen, denn da gibt es keinen hundertprozentigen Schutz. Kondome und Lecktücher können das Risiko, sich da zu infizieren, schon drastisch reduzieren. Da es aber sehr häufig Schmierinfektionen sind, die zum Beispiel auch auf indirekten Weg über die Hände weitergegeben werden können, ist da eben kein hundertprozentiger Schutz auch durch Kondome oder Lecktücher gegeben. Und deswegen ist da unsere Empfehlung, wenn man sexuell aktiv ist, sich einfach regelmäßig testen zu lassen. Und genau, da einfach seinen Status zu kennen letztlich, das ist da, denke ich, der beste Schutz oder die beste Möglichkeit, da einfach up-to-date zu bleiben und sich um seine eigene sexuelle Gesundheit zu kümmern.
Und die Testungen sind ja auch jederzeit bei euch möglich, sicherlich mit Terminanmeldung dann.
Genau, also wir können Schnelltestungen auf HIV, auf Syphilis und Hepatitis C durchführen. Und das öffentliche Gesundheitsamt hier in Halle, aber zum Beispiel auch im Saalekreis, die bieten Labortestungen auf HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen an, auch anonym und kostenfrei. Also auch da kann man sich getrost und gut hinwenden, kann man auch gut empfehlen.
Ja, vielen Dank. Um das Thema noch kurz anzureißen, ihr habt ja morgen auch noch eine Veranstaltung um 18 Uhr. Da geht es auch zu Safer Sex sozusagen. Und genau, da wird es dann auch ausführlicher darüber gesprochen werden, sicherlich. Du bist neben deiner Tätigkeit bei der AIDS-Hilfe Halle auch politisch aktiv und auch im Orga-Team des CSD hier in Halle. Jetzt meine persönliche Frage. Wie schätzt du die aktuelle Situation von queeren Menschen hier in Halle ein?
Ja, das Klima ist rauer geworden. Also das, wovor wir schon seit Jahren warnen, und wir haben ja zum Beispiel auch mit der CSD-Demonstration 2018 begonnen, weil die Situation sich immer mehr verschärft hat, und um darauf hinzuweisen, um da irgendwie eine Gegenbewegung auch zu etablieren. Ja, seitdem hat sich nicht viel verbessert, sondern es ist halt sehr viel schlimmer geworden. Das hat natürlich vor allem mit dem Erstarken von rechten Bewegungen und rechten Parteien der AfD eben zu tun, die eben entsprechende queerfeindliche Narrative in die Gesellschaft trägt, sie normalisiert und so normalisiert, dass natürlich auch andere Parteien sie eben auch aufnehmen, ne? Also vor allem konservative Parteien, auch die CDU, auch hier in Sachsen-Anhalt nimmt die auf, oder auch die FDP hier in Sachsen-Anhalt nimmt die auch sehr dankbar auf und nutzt sie, um da irgendwie Stimmung zu machen und um da irgendwie Wählerinnenstimmen abzugreifen oder was auch immer der Grund dafür ist. Genau, und das hat natürlich auf das alltägliche Leben von queeren Menschen natürlich einen Einfluss, weil man natürlich häufiger auch im Alltag mit Widerständen konfrontiert ist und einem da natürlich auch mehr Gegenwind entgegenkommt. Und ich glaube, es gab schon mal Jahre, in denen es einfacher war, queer zu sein. Zumindest kann ich aus meiner eigenen persönlichen Lebenserfahrung sagen, dass ich mittlerweile mich nicht mehr so wohl fühle, wenn ich durch die Straßen gehe, je nachdem, ne, wo man sich natürlich auch aufhält, mit wem und wie man sich da gibt. Und da mache ich mir jetzt mehr Gedanken darüber als zum Beispiel noch vor 10 Jahren. Und es geht halt sehr vielen Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die zu uns kommen, genauso. Deswegen glaube ich tatsächlich, hat sich da einiges arg verschlechtert. Und es wird wahrscheinlich noch eine Weile, wenn ich mir so die Wahlergebnisse in den einigen Bundesländern letzter Zeit so anschaue, vermutlich zu bleiben, leider. Deswegen ist es eben umso wichtiger, dass man den CSD hat, irgendwie so als ein Lichtblick vielleicht, und wenn es halt nur der eine Tag im Jahr ist, wo man sich unbeschwert, befreit irgendwie bewegen kann, so wie man ist und wie man sich fühlt.
Ja, du sagst, es ist super wichtig, da auch ein Zeichen zu setzen. Wir sagen gleich nochmal am Ende was dazu. Wenn du dir jetzt mal etwas wünschen könntest und du darfst super frei sein in deiner Entscheidung, nicht an Geld oder sonstiges denken, was wäre dein Wunsch für queere Menschen? Schwierige Frage, oder?
Das ist wirklich eine schwierige Frage, weil da gäbe es natürlich so einiges. Also ich würde es vielleicht ein bisschen, einerseits ein bisschen persönlich und dann vielleicht aus der AIDS-Hilfe-Perspektive,
ja, gerne,
weil es vielleicht auch ein bisschen miteinander verbunden ist. Ich hätte gern, dass vor allem queer-liebende Menschen oder Menschen mit einer queeren Sexualität eine entspannte, scham- und angstfreie Sexualität leben können, eine selbstbestimmte Sexualität leben können. Denn wenn ich jetzt so an meine queere Sozialisation denke, an mein bisexuelles Coming-out, das war eine schwierige Zeit und das hatte auch sehr viel mit Charme und mit Angst und Verstecken zu tun, und ich bin auch deswegen in AIDS-Hilfe, weil ich das Menschen ersparen möchte und weil ich Menschen unterstützen möchte, dass sie sowas eben nicht erleben sollten müssen. Also das ist so ein bisschen das, ne, das eine, aber es ist, wie gesagt, ist auch mit AIDS-Hilfe irgendwie verbunden. Genau, und wenn ich jetzt so von AIDS-Hilfe-Perspektive, dann natürlich irgendwie eine gute Finanzierung von queeren Angeboten, ne? Also das heißt nicht nur unsere Arbeit, natürlich auch die könnte immer besser finanziert sein. Ich meine, wir sind eine regionale AIDS-Hilfe mit 4 Mitarbeitenden. Wir sind für das gesamte südliche Sachsen-Anhalt zuständig. Das ist schlichtweg unmöglich, das muss man halt so sagen. Also da mit 2, 3 mehr Angestellten könnte man da auch noch mehr leisten, auf jeden Fall. Das wäre klasse. Aber auch ganz allgemein queere Bildungsangebote, vor allem auf dem Land, dass Angebote wie die vom Jugendnetzwerk Lambda zum Beispiel, dass die ausgeweitet werden, dass mehr queere Jugendliche Angebote eben auch in Regionen haben, wo sie sonst halt noch schwerer haben als wir hier in Halle. Also das wäre klasse.
Ich glaube ja, das würde sehr helfen, auf jeden Fall. Wie kann man euch speziell bei der AIDS-Hilfe oder beim Orga-Team des CSD unterstützen?
Ja, vielfältig natürlich, weil es viele Aufgaben beim CSD gibt. Einerseits finde ich schön, wenn mehr Leute an dem CSD-Plenum teilnehmen. Wir sind ja kein CSD-Verein, das heißt, wir haben da jetzt irgendwie keinen Vorstand, der irgendwie da Zielvorgaben hat oder der irgendwas vorgibt, sondern wir sind mehrere Vereine, das BBZ Lebensart, wir als AIDS-Hilfe, das Jugendnetzwerk Lambda, Don Rosa e.V., um jetzt nur mal einige zu nennen, da sind noch einige mehr, die jedes Jahr wieder zusammenkommen und gemeinsam überlegen, wie können wir diesen CSD denn auf die Beine stellen, was sind unsere Hauptanliegen, was sind unsere Forderungen, was können wir queeren Menschen bieten und wie können wir die Allgemeinbevölkerung mit unseren Anliegen erreichen. Und da wäre es schon schön, wenn mehr Menschen teilnehmen. Vor allem auch Menschen, die nicht aus den Organisationen kommen, fände ich schön. Ne? Also Privatpersonen, die sich einbringen wollen, inhaltlich einbringen wollen, mitdiskutieren wollen. Das fände ich schon klasse, weil wir da sonst schon eher auf die Organisation selbst zurückgeworfen sind. Und das ist ein bisschen tragisch, weil wir als Organisation zwar ein wichtiger Teil der Community sind, aber wir sind ja nicht die Community, wir vertreten nicht die Community. Da gibt es noch einige oder sehr viele andere Menschen, die eben auch noch was beizutragen hätten. Das fände ich zum einen klasse. Und wenn ich jetzt so an uns als AIDS-Hilfe denke, die ja vor allem die CSD-Demonstration organisiert, wir brauchen OrdnerInnen. Das ist halt jedes Jahr wieder so ein Kampf, da genügend Leute zusammenzubekommen, damit die Demo eben laufen kann. Wir brauchen OrdnerInnen, wir brauchen Wagenengel, Menschen, die also die Wagen abschirmen. Wir haben in diesem Jahr 4 Wagen, das heißt, wir brauchen da auch deutlich mehr Leute. Wir brauchen aber auch Leute zum Beispiel, die am Fronttranspi stehen, das Transpi halten und dort laut sind und sichtbar sind und den CSD nach außen eben auch vertreten. Und das ist auch immer schwierig, Leute zu finden, die eben, wie gesagt, ein bisschen Stimmung machen dort vorne.